Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Jetzt steht der Termin. US-Präsident Trump hat seinen russischen Amtskollegen Putin für kommenden Freitag nach Alaska eingeladen. Dort wollen beide über eine Beendigung des Ukraine-Krieges und ein mögliches Friedensabkommen sprechen. Wie das aussehen könnte, ließ Trump offen. Er brachte einen möglichen Gebietsaustausch zwischen der Ukraine und Russland ins Spiel, blieb dabei aber vage.
Donald Trump auf dem Weg zu seiner Lieblingsbeschäftigung am Wochenende, dem Golfen. Bei Abfahrt kein Wort zum Treffen mit dem russischen Machthaber am kommenden Freitag. Gestern Abend hatte Trump den Termin verkündet. Bei dem geplanten Gespräch gehe es aus seiner Sicht auch um den Austausch von Gebieten. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist sehr kompliziert. Aber wir werden etwas zurückbekommen. Wir werden etwas getauscht bekommen. Es wird einen Gebietstausch geben, der für beide Seiten von Vorteil ist.
To the betterment of both.
Konkreter wird er nicht. Gemeint sein könnten diese von Russland gewaltsam eroberten Gebiete, hier schraffiert. Der ukrainische Präsident Zelensky lehnt es erneut strikt ab, Gebiete abzutreten. Die Antwort auf die Frage nach dem Territorium der Ukraine findet sich bereits in der Verfassung. Niemand wird davon abweichen, niemand kann davon abweichen. Die Ukrainer werden ihr Land nicht an den Besatzer abtreten. Alaska, ganz im Nordwesten der USA. Hier wollen sich US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen. Der ukrainische Präsident ist nach jetzigem Stand aber nicht nach Alaska eingeladen. Das könnte zum Problem für die Ukraine werden, befürchten Experten. Ich denke, wir sollten nicht ausschließen, dass Putin seinen ursprünglichen Plan, das ganze Land zu erobern, noch nicht aufgegeben hat. Ich meine, das ist immer noch im Bereich des Möglichen. Er könnte Trump einfach nur ausspielen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließen. Ursprünglich hatte Trump Putin eine Deadline gesetzt und einen Waffenstillstand gefordert. Zuletzt schien es, als würde Trump die Geduld verlieren, wollte Gespräche zwischen seinem Sondergesandten und Putin am vergangenen Mittwoch nicht als Durchbruch bezeichnen. Dass sich Trump nun mit Putin ohne Zelensky treffen will, wird hier in den USA als Entgegenkommen in Richtung Russland gewertet.
Im Vorfeld des geplanten Treffens zwischen Trump und Putin wollen sich in Großbritannien Regierungsvertreter aus den USA, der Ukraine und mehreren europäischen Ländern abstimmen. Gastgeber sollen der britische Außenminister Lammy und US-Vizepräsident Vance sein, wie es in London hieß. Dort hatten beide zuvor bilaterale Gespräche geführt. Im ukrainischen Pokrowsk bringen sich Soldaten in Stellung. Die Stadt gilt als strategisch wichtig für die ukrainische Verteidigung. In den vergangenen Monaten hat Russland immer mehr Territorium im Osten des Landes eingenommen. Pokrowsk liegt kurz vor diesem Gebiet und ist heftig umkämpft.
Mit massiver Feuerkraft und immer mehr Soldaten versucht Russland, den strategisch wichtigen Knotenpunkt Pokrowsk einzunehmen. Rückt kontinuierlich vor. Die ukrainischen Soldaten hier an der Front geraten unter Druck. Sie blicken mit Misstrauen auf die Gespräche zwischen Russlands Machthaber Putin und US-Präsident Trump. Während die Gespräche laufen, werden die Angriffe noch intensiver. Vielleicht glauben die Russen, sie haben nur noch wenig Zeit und wollen vor möglichen Verhandlungen noch mehr erobern. Ziel der Angriffe sind vor allem Orte und Straßen, die entscheidend für die Versorgung von Pokrowsk sind. Wir erreichen Vadim Baljuk in einem Kommandoposten nahe Pokrowsk. In Pokrowsk gibt es eine sehr wichtige Straße, eine Verkehrsader, über die wir Güter transportieren. Wenn wir Pokrowsk verlieren, wird unser Nachschub halbiert, was dem Feind die Möglichkeit gibt, immer weiter in unsere Positionen vorzudringen. Jeder Geländegewinn Russlands hat Einfluss auf mögliche Verhandlungen. Der Militärexperte Mykola Beleskov sieht die Lage kritisch. Die größte Gefahr besteht darin, dass Russland lokale Erfolge instrumentalisiert, um die Wahrnehmung negativ zu beeinflussen und dies in Verhandlungen zu nutzen, um Donald Trump zu beeinflussen. Während Politiker über Frieden sprechen, greift Russland mit unverminderter Härte an. Die ukrainischen Soldaten kämpfen hier in Pokrowsk um jeden Meter, in der Hoffnung auf einen echten Frieden, der Bestand hat.
Unter Vermittlung der USA haben sich Armenien und Aserbaidschan bereit erklärt, ihren jahrzehntelangen Konflikt beizulegen. Bei einem Treffen in Washington verpflichteten sie sich, die Kämpfe dauerhaft einzustellen und die jeweiligen Landesgrenzen zu achten. Streitpunkt zwischen den Kaukasusstaaten war die Region Bergkarabach. Sie war lange von Armeniern bewohnt. 2023 eroberte Aserbaidschan das Gebiet zurück und vertrieb mehr als 100.000 Menschen. Vorerst keine neuen deutschen Waffen mehr für Israel, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden können. Diese Entscheidung der schwarz-roten Bundesregierung sorgt in der Union für teils heftige Kritik. Der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter spricht von einem schweren Fehler. Deutschland beuge sich einer gnadenlosen Hamas-Propaganda. Die CSU sagt, sie sei in die Entscheidung nicht eingebunden gewesen.
Solche Schlagzeilen, harsche Kritik aus der Schwesterpartei, das hatte der Kanzler wohl so nicht erwartet. Ein Signal an Israel sei zwar wichtig und nötig gewesen, sagt der außenpolitische Sprecher der Union, aber so war es nicht geplant.
Der erste Eindruck ist natürlich der, dass möglicherweise die Kommunikation der Entscheidung und der Beweggründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, hätte besser laufen können. Das wird man im Nachhinein sehen und ich glaube, darüber jetzt zu spekulieren, was da schiefgelaufen ist, ist nicht so wichtig wie das, dass wir das für die Zukunft einfach vermeiden.
Denn es brodelt intern bei der Union nach dem Beschluss des Kanzlers. Israels Sicherheit werde dadurch nicht verbessert, schreibt ein Abgeordneter. Ein schwerer politischer und strategischer Fehler, so ein anderer, auch die Jugendorganisation kritisch. Und der CSU-Landesgruppenchef sagt der Bild-Zeitung, die CSU war an dieser Entscheidung nicht beteiligt und wir halten sie für bedenklich. Solche Aussagen werden heute auch im Kanzleramt gelesen. Am späten Nachmittag versucht der Kanzleramtschef, die Wogen zu glätten.
Und da muss man einfach sagen, der Bundeskanzler ist die Spitze der Bundesregierung. Er muss natürlich auch auf Entscheidungen, die sich sehr kurzfristig ergeben, reagieren können. Insbesondere dann, wenn es sich in der Linie der bisherigen Politik verhält. Und genau das tut es ja.
Bei einer Videositzung treffen Fachpolitiker der Union morgen den außenpolitischen Berater des Kanzlers. Es geht um Antworten und Erklärungen. Viel mitentscheiden können die Abgeordneten aber nicht mehr. Denn der Kanzler kann kaum noch hinter seinen Beschluss zurück.
Beten für die Opfer und hoffen auf eine Welt ohne Atomwaffen. Im japanischen Nagasaki wurde heute an den 9. August 1945 erinnert, den Tag, an dem die USA die zweite Atombombe abwarfen. Drei Tage zuvor hatten sie bereits Hiroshima mit einer solchen Bombe zerstört. Die Erinnerungen lassen Überlebende auch 80 Jahre später nicht los.
Yasushiro Tanaka war erst 3 Jahre alt, als die Bombe über seine Heimatstadt Nagasaki explodierte. Trotzdem erinnert er sich noch genau daran. Plötzlich knallte es. Ein hellblaues Blitzlicht, wie von 1000 Kameras, das Licht der Atombombe. Der junge Yasushiro wird 3,5 Kilometer entfernt durch die Druckwelle zu Boden gerissen. Im Epizentrum wird es bis zu 4000 Grad heiß. Nagasaki, zuvor unversehrt, danach ausgelöscht. Etwa 40.000 Menschen sind sofort tot, verdampfen in der Hitze. 30.000 weitere sterben an den Folgen. Das Gedenken heute begleitet von der Sorge vor einem weltweiten nuklearen Wettrüsten. Vor allem China, Russland und die USA modernisieren ihre Atomwaffenarsenale. Ohne eine Kursänderung bewegen wir uns auf einen Atomkrieg zu. Eine unmittelbare Bedrohung für das Überleben der Menschheit, die einen jeden von uns Erdenbürgern betrifft. Hier in Nagasaki besingen sie die Hoffnung auf eine Welt ohne Atomwaffen. Doch global dominiert die Devise Abschreckung durch Aufrüstung.
Trauer und Anteilnahme vor einem Jahr in Solingen, nachdem ein Mann 3 Menschen mit einem Messer getötet hatte. Der mutmaßlich islamistische Anschlag ereignete sich während des Stadtfestes im vergangenen August. An diesem Wochenende sind die Menschen erstmals nach dem Angriff wieder zusammengekommen, um zu feiern. Für die Stadt ein wichtiges Signal.
Beim Stadtfest in Solingen geht es nicht nur ums Feiern, sondern auch darum, ein Zeichen zu setzen.
Man darf die Leute ja nicht vergessen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Da sind, waren ja Opfer und natürlich. Das geht ja, der Schmerz geht ja nicht weg.
Mich hat's erst mitgenommen, aber heute denke ich da gar nicht mehr dran. Das war wahrscheinlich ein Zufallsschlag. Also ich fühle mich sicher.
Das Leben muss immer weitergehen, egal was passiert.
Weißwein, Bratwurst, Live-Musik und dazwischen ein kurzer Moment des Innehaltens. Denn nicht wenige waren vor einem Jahr dabei, als 3 Menschen getötet, mehrere verletzt werden. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Syrer, wurde am Tag nach der Tat festgenommen, steht derzeit vor Gericht. Damals musste Mitorganisator Philipp Müller die Veranstaltung abbrechen. Heute, ein Jahr danach, ist er überzeugt.
Ich bin eigentlich ganz sicher, dass wir das gut verarbeitet haben. Ja, und ich stehe auf dem Standpunkt, das Gedenken an die Opfer und das Feiern, das sind ja jetzt eine Einheit, bitte.
Um die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen finanzieren zu können, hat die Stadt Solingen einen Fonds in Höhe von 300.000 Euro eingerichtet. Daraus erhält die Sommerparty einen Anteil. Weitere Gedenkfeiern sind in 2 Wochen zum Jahrestag geplant, auch von der evangelischen Kirche. Hier, sagen sie, kommen auch immer wieder Menschen hin, die das bis heute nicht verarbeitet haben.
Also das im Moment ist das vorherrschende Gefühl, Mensch, guck mal, es ist einfach immer noch nicht vorbei.
Und so soll auch die Sommerparty einen Teil dazu beitragen, gedenken und feiern, das Solinger Motto, ein Jahr nach der Terrortat.
In Griechenland kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Hauptstadt Athen. Zwar ist die Lage inzwischen weitgehend unter Kontrolle, doch das gelingt nur mit größtem Aufwand. Zahlreiche Wohngebiete mussten geräumt werden. Ein Mann kam in seinem Haus ums Leben. Meteorologen warnen, dass selbst kleinste Funken neue Brände auslösen könnten.
Irini Becker konnte rechtzeitig vor den Flammen fliehen. Doch von ihrem Zuhause sind nur noch Asche und Ruinen übrig. Hier, alles wurde dem Erdboden gleichgemacht, alles. Es ist nichts mehr übrig, alles ist verbrannt. Das Feuer ist gestern Nachmittag, etwa 40 Kilometer südöstlich von Athen, ausgebrochen. Mit 13 Helikoptern und 11 Löschflugzeugen kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Diese haben sich aufgrund extrem starker Winde rasend schnell ausgebreitet. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Mittlerweile ist der Brand laut Behörden weitgehend unter Kontrolle. Doch der stürmische Wind lässt das Feuer immer wieder aufflammen. Irini Becker hofft, dass es bald ganz gelöscht ist und dass sie ihr Haus wieder aufbauen kann. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Alles, was ich kann. Die Waldbrandgefahr bleibt in weiten Teilen Griechenlands hoch. Die Hoffnung, dass wenigstens der starke Wind über Nacht ein wenig nachlässt.
Zum Sport. Die deutschen Hockeyfrauen sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. In Mönchengladbach gewannen sie ihr erstes Gruppenspiel gegen Frankreich souverän mit 4:1.
Seit 12 Jahren warten die Danas, die deutsche Damennationalmannschaft, auf einen großen Titel. Da wäre doch die Heim-EM genau die richtige Bühne. Erstes Viertel, tolle Kombination, Sarah Strauß mit der Führung für das DAB-Team. Und die deutschen Fans können gleich weiter jubeln. 2 Sekunden vor der ersten Viertelsirene das 2:0 von Sophia Schwabe. Lena Michel erhöht dann auf 3:0 für die Gastgeberinnen, die sogar mit 4:0 in die Pause gehen. Schwabe trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. 2. Halbzeit, Strafecke für die Französinnen, tolle Variante und Yves Vézurat verkürzt auf 1:4 im dritten Viertel. Dabei bleibt es dann aber auch ein souveräner EM-Auftakt der deutschen Frauen, die nach 2013 endlich mal wieder Europameisterinnen werden wollen.
Die Lottozahlen 1, 6, 8, 20, 22, 46, Superzahlen 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und jetzt schauen wir auf das Wetter für morgen, Sonntag, den 10. August.
Die Hochdrucklage dauert an. Allerdings macht sich ein schwacher Ausläufer des Tiefs über dem Nordmeer in der Nordhälfte bemerkbar. In der Nacht daher im Norden und Nordosten ab und zu Wolken, meist aber trocken, örtlich etwas Nebel. Auch am Tag neben Sonne in der Nordhälfte hin und wieder Wolken, in der Südhälfte ist es meist sonnig oder nur leicht bewölkt. Wenn überhaupt, entwickeln sich später an den Alpen örtlich Wärmegewitter. In der Nacht 18 bis 9 Grad, im Laufe des Tages steigen die Werte an auf 20 Grad an der Nordsee bis 32 Grad in Niederbayern. Die Aussichten. Am Montag viel Sonne, ganz im Norden ist es ab und an noch wolkig. Am Dienstag viel Sonne im Westen und Nordwesten, später wolkiger. Dort sowie an den Alpen vielleicht ein paar Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch ist es meist sonnig bis 39 Grad.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Helge Fuß analysieren wir, welchen Einfluss die Ukraine noch auf Präsident Trump hat vor seinem Gespräch mit Putin. Und wir schauen auf eine der größten Motorradveranstaltungen der Welt im US-Bundesstaat South Dakota. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.